wahrscheinlich kennen die meisten von euch oder vielleicht sogar alle von euch das Kinderlied: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Darum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es geht nachher weiter, die nächsten Strophen, mit: Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Kleiner Fuß, wohin du gehst. Kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Darum pass auf. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, okay, das Lied kann man so und so verstehen. Ein, zwei Personen haben zu mir gesagt, das Lied ist für mich so ein liebender Gott, der auf mich herabschaut. Ein liebender Gott, der liebevoll für mich da ist, der das Gute möchte für mich. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, ich habe es in meiner Kindheit nicht gekannt, habe ich hier eher einen strafenden Gott gesehen, der davor warnt: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der liebe Gott schaut auf dich herab und wehe, da ist ein Fehler mit dabei. Also entweder der liebende Gott oder der strafende Gott, ich weiß nicht, wie sie es sieht, vielleicht unterschiedlich, so wie ich es jetzt auch beschrieben habe. Und jetzt haben wir die Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das jetzt der liebevollende oder der strafende Gott? Bevor ich dazu komme, möchte ich mit euch ganz kurz einen Abstecher in die Psychologie machen. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die da mehr wissen wie ich. Aber ich habe einen interessanten Artikel gefunden dazu im Internet. Wir mögen nicht, wenn uns die Leute sehen, wenn wir gerade Fehler machen, wenn gerade was schief läuft. Und wir mögen im Normalfall auch nicht die Menschen, die mit dem Zeigefinger, wir hoben den Zeigefinger auf uns schauen. Aber es ist unser Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Der Artikel, den ich gefunden habe, war von Zeit Online. Und er ist schon ein paar Jahre alt, also nicht ganz neu, aber ich denke, dass der Inhalt so noch stimmt. Der Titel von diesem Artikel war Süchtig nach Anerkennung. Katrin Zeug, so heißt die Autorin, die schreibt, dass wir unter allen Umständen gemocht werden wollen. Eben, sie sagt auch, es ist ein Grundbedürfnis, das in uns Menschen angelegt ist. Wir wollen Anerkennung, wir wollen Bestätigung. Soziale Anerkennung wirkt wie eine Droge, sagt sie. Die Anerkennung macht uns so glücklich, dass wir alles dafür tun würden, dass wir sie weiterbekommen oder dass wir sie wiederbekommen. Am besten finde ich diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach gesehen werden bei den Kindern. Papa, schau mal dies, Papa, schau jenes. Hast du gesehen, Papa, was ich schon kann? Papa, ich kann schon lesen, Papa, ich kann dies, kann jenes. Oder auch Mama oder wer auch immer zuschaut. Aber die Kinder, die strahlen das so richtig aus und die sagen es auch. Aber auch wir Erwachsene wollen gesehen werden. Und das sieht man zum Beispiel so an WhatsApp-Status, finde ich. Viele Leute finden ja das Leben auf dem WhatsApp-Status statt, beziehungsweise das Leben findet nicht dort statt, aber es wird dort gespiegelt. Es gibt Leute, die müssen jedes Essen zuerst fotografieren und online stellen, bevor sie es essen. Weiß auch nicht, vielleicht wollen sie zeigen, wie gut das Essen ist, das sie essen, oder wie gesund das Essen ist, was sie essen. Oder man fotografiert sich vor einem schiefen Turm von Pisa, so mit der Hand am Turm, will allen zeigen, wie stark man ist, also einen Turm halten kann. Ich habe so ein Foto auch gemacht in Pisa. Das Witzige war, Elias war damals 2 oder so und hat auch immer die Hand in die Luft gehalten, weil es haben alle Leute gemacht. Er hat nur nicht gecheckt, dass man es so hinhalten muss, dass es beim Turm ist. Aber man zeigt den Leuten gern, wo man im Urlaub ist. Sie Anteil lassen, man will gesehen werden. Ich glaube, die ganzen Posts sind eben auch dazu da, um zu zeigen, wo man ist und gesehen zu werden. der Medizinsoziologe, jetzt mit den Titeln wird es immer interessanter, also der Medizinsoziologe Johannes Sigrist sagt, wenn wir große Anstrengungen auf uns nehmen, um Anerkennung zu bekommen, und die Anerkennung dann nicht kommt, dann gibt es einen emotionalen Stress. Und er geht so weit, dass er sagt, Burnout kommt nicht vom zu viel Arbeiten. Burnout kommt davon, dass die Anstrengung so riesengroß ist, die man unternimmt, um Anerkennung zu bekommen, dass wenn wir sie nicht kommen, dieser emotionale Stress uns ins Burnout bringt. Und vielleicht kannst du den einen oder anderen nachvollziehen, wenn man so richtig Stress hat und richtig Vollgas gibt und nachher jemand sagt, hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht, das ist toll. Dann ist wieder Stress beglichen oder es gibt Auftrieb, gibt Kraft. Aber wenn es so richtig alles gibt und wirklich voll sich reinhängt in die Arbeit und am Schluss kommt der Chef und sagt, das ist falsch, das hättest du anders machen müssen, das auch, dann denkt man, ja super. Und es macht so viel aus, wenn der Chef kommen würde und sagen würde, als erstes, hey, das hast du gut gemacht, da können wir was damit anfangen. Es ist richtig gut, dass du dich hier reingehängt hast. Dann sind wir alle schon einen Kopf größer. Und wenn er das gesagt hat, ist gar nicht so schlimm im Normalfall, wenn er dann auch sagt, hier sind noch zwei, drei Sachen zu korrigieren. Also unser Schwäbisches nicht gescholte ist glaub genug, ist nicht hilfreich in Bezug auf auf dieses Selbstwertgefühl von unseren Mitmenschen. Das mal dieser psychologische Exkurs, danke. Du bist ein Gott, der mich sieht. Den Kontext der Jahreslosung, die an Silvester da waren, haben da schon mal was drüber gehört und die anderen haben es vielleicht gelesen, aber ich möchte trotzdem kurz die Geschichte nochmal durchgehen. Gott hat Abraham viele Nachkommen versprochen. So viele wie Sterne am Himmel, so viele wie Sand am Meer, also anders gesagt, unzählbare Menge an Nachkommen. Doch die Jahre zogen ins Land. Abraham ist alt geworden, seine Frau Sarah auch, also beziehungsweise es waren noch Abraham und Sarai. Sie sind alt geworden und die biologische Uhr ist langsam abgelaufen und immer noch kein Kind. In der damaligen Kultur war es eine Katastrophe für eine Frau, kein Kind zu bekommen. Eine Frau, die nicht fruchtbar war, beziehungsweise kein Kind bekommen hat, die wurde nicht richtig als Frau anerkannt. Da musste Sünde in ihrem Leben sein. Die muss irgendwas falsch gemacht haben. Und so ist sie auch behandelt worden im Volk. Es war ein bisschen anders. Da ging es nicht darum, dass eine Frau nicht fruchtbar war. Als ich in Kenia war 2003, da ging es um eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Und da haben die Leute in der Gemeinde gesagt, du hast Sünde in deinem Leben. Das ist die Strafe von Gott. So furchtbar, also uns ist es heute nochmal durch den Kopf abgehen lassen, diese Geschichte da aus Kenia. Und so stelle ich mir das da vor, da geht es nicht um einen Verlust, aber es geht darum, dass die Frau ja nichts dafür kann, dass sie nicht schwanger wird. Und dann kommen die Menschen und sagen, du hast Sünde in deinem Leben. Das ist die Strafe von Gott. So war das damals in der damaligen Kultur. Sarai entscheidet sich, Gott auf die Sprünge zu helfen. Wenn Gott es nicht hinkriegt, und irgendwie hat er es ja verpasst, die biologische Uhr ist abgelaufen, wenn Gott es nicht hinbekommt, dann muss ich vielleicht nachhelfen. Und Sarai schlägt vor, ihre Magd, ihre Sklavin, die Hagar, Abraham als Nebenfrau zu geben, dass er mit ihr schläft und sie schwanger wird. Und in damaliger Kultur war auch das speziell, dass quasi sie nachher das Kind als eigenes Kind von Abraham und ihr anerkannt war, weil sie ihre Sklavin war. Und so hat sie gedacht, kann man das mit den Nachkommen ja irgendwie noch regeln. Also Hagar war sozusagen die Leihmutter für die Nachkommen, die kommen sollten. Ich gehe mal davon aus, dass die Hagar nicht gefragt wurde, ob sie das will oder nicht. Sie war eine Sklavin, musste tun, was gefordert wird. Abraham willigt in den Plan von Sarai ein Und er schläft mit der Hagar, sie wird schwanger und sie bekommt ein Nachkommen. Doch dann ändert sich die ganzen Beziehungsverhältnisse. Hagar erhebt sich über ihre Herrin, über die Sarai. Ich weiß nicht, ob sie ihren Bauch ein bisschen gestreichelt hat und so nach dem Motto, schau mal hin, ich bin fruchtbar, ich bin schwanger, nicht so wie du. Sie hat herablassende Blicke für sie gehabt. Und Sarai, die hat es kaum mehr ertragen können. Und Hagar hat sich wahrscheinlich immer mehr über sie erhoben. Und das hat sie so richtig wütend gemacht und verletzt. Und eines Tages ist sie zu Abraham gegangen und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Die Sklavin, die Hagar, die benimmt sich so beschissen mir gegenüber. Da muss was geschehen, so kann ich nicht weitermachen. Und Abraham, so ganz typisch Mann, mach was du willst. Ich halte mich hier raus. Also sagt er so nicht wörtlich, aber ich denke, dass er das... Er überlässt Sarai, sie soll selber sich darum kümmern. Und die Sarai entscheidet sich, im Umgang mit ihrer Sklavin zu zeigen, wer am längeren Hebel ist. Zu zeigen, wer welche Position inne hat. Und sie unterdrückt die Hagar, sie demütigt sie wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was alles geschieht, aber für die Hagar ist es so schlimm, dass sie es nicht mehr aushält. Und eines Tages entscheidet sie, ich laufe davon. Egal, wo ich hinkomme, egal, ich weiß nicht, wer mich versorgt und wie ich versorgt werden werde, aber ich kann nicht hierbleiben, ich gehe weg. Und sie flieht in die Wüste. Und dort lesen wir nachher weiter aus Genesis, also 1. Mose 16, Vers 7. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Diese Geschichte ist so nebenbei ein eklatantes Beispiel dafür, dass es nicht so schlau ist, Gott ins Werk zu pfuschen. Gott auf die Sprünge helfen zu wollen, wenn die Verheißungen nicht so schnell kommen, wie man es selber erwarten würde. Diese Entscheidung, Gott auf die Sprünge zu helfen, hat viele Verletzungen, viele Demütigungen gebracht, Hass und Streit, Ehestreit wahrscheinlich auch zwischen Abraham und Sarai. Ich denke nicht, dass es so spurlos an ihrer Beziehung vorbeigegangen ist. Menschen werden ungerecht behandelt und es führt letztendlich zu dieser Flucht von der Hagar. Und wenn man es weiterdenkt, dann hat diese Entscheidung Folgen bis heute, weil von Ismael stammt die ganze arabische Bevölkerung ab, die Moslems sozusagen, das Volk der Moslems stammt von Ismael und somit auch von Abraham ab. Die monotheistischen Religionen gehen sozusagen alle dann auf Abraham zurück. Jetzt habe ich vorhin ausgeführt, wir Menschen, wir wollen gesehen werden. Hagar wurde von ihrer Chefin, von ihrer Herrin, von Sarai nicht mehr gesehen, beziehungsweise nicht auf eine wohltuende Art gesehen. Sie wurde tyrannisiert, um ihr klarzumachen und zu sagen, welche Position sie inne hat. Und ich stelle mir so vor, das Leben von der Hagar war letztendlich ein einziger Scherbenhaufen. Ein Scherbenhaufen ohne Perspektive und ohne Zukunft. Und dabei ist sie nicht einmal schuld an diesem Desaster. Okay, wie sie sich benommen hat, der Sarai gegenüber, da kann sie schon was dafür, aber an der Situation an sich kann sie ja nicht einmal was dafür. Und es ist so schlimm für sie, dass sie es nicht mehr aushält und keinen Ausweg mehr sieht und eben in die Wüste flüchtet. Aber auch in der Wüste sieht sie ja niemand. Die Wüste ist einsam, einöde, da ist niemand, der sie sehen könnte. Zumindest könnte man das davon ausgehen. Aber es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht hinsieht. Und Gott sieht das Elend von der Hagar. Und zwar alles, jedes Detail. Und dann kommt die Frage von dem Engel, woher kommst du, wohin gehst du? Und die erste Frage kann sie ja noch beantworten, ich bin geflüchtet, da komme ich her. Aber sie hat keine Antwort auf die Frage, wo gehst du hin? Und der Engel sagt zu ihr, geh wieder zurück. Geh dorthin, wo du herkommst. Stell dich dem, was dich erwartet. Sei wieder die Sklavin, der Posten, nimm den Posten der Sklavin wieder ein und sei treu und dient deiner Herrin. Aber sie geht nicht mit leeren Händen zurück. Sie hat diese Verheißung, dass aus ihrem Sohn, den sie gebären wird, ein großes Volk abstammen wird. Hagar hatte wie alle Menschen dieses Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Nach all dem, was geschehen war, wo sie missachtet, unterdrückt wurde, und sie wurde endlich gesehen. Und ihre Lage wurde verstanden, dieser Engel, letztendlich Gott, hat sie verstanden. Und sie schöpft neuen Mut, obwohl sie zurück muss an ihre alte Stelle. Ich glaube, die Geschichte von Hagar zeigt auch, wenn du am Ende deiner Kräfte bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du keinen Ausweg mehr siehst in deinem Leben, dann kannst du sicher sein, es gibt einen, der dich sieht, nämlich Gott. Er kennt deine Not, er kennt deine Frust, er kennt deine Sorgen, er kennt deine Probleme. Und in Psalm 56, Vers habe ich nicht aufgeschrieben, steht, dass Gott jede einzelne Träne von dir sammelt. Wenn du im Verborgenen weinst, weil du traurig bist oder weil was nicht passt, dann sieht es Gott. Er sammelt sogar die Tränen und weiß, wie viele es sind. So eine Aufmerksamkeit, so ein Gesehenwerden hat die Hagar bis anhin noch gar nie erlebt. Aber genauso wie Gott Hagar liebevoll ansieht, sieht Gott auch dich liebevoll an. Er ist da. Und Hagar gibt Gott den Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Für uns ist es vielleicht gar nicht so speziell, diesen Namen, und wir merken vielleicht beim Lesen gar nicht, dass das ein Name ist, den sie Gott hier gibt. Also die Jahreslosung ist ein Name für Gott. Und sie lobt Gott damit. Weil ein Name von Gott entsteht durch Erfahrung. Durch die Erfahrung, die Hagar hier gemacht hat. Und damit preist sie Gott für dieses Erlebnis, gesehen geworden zu sein. Es ist nicht so, dass der Mensch Gott einen Namen gibt und nachher muss er so funktionieren, also wir sagen, Gott, der unsere Finanzen kontrolliert und nachher tut Gott alle Rechnungen zahlen oder so, weil er handeln muss, wie wir das ihm befehlen. Es ist vielmehr ein Erlebnis, das Menschen dazu führt, Gott so zu nennen. Menschen leben Barmherzigkeit Gottes und nennen deshalb Gott ein barmherziger Gott. Menschen erleben Gottes Liebe und sagen, du bist ein Gott der Liebe. Menschen werden von Gott geheilt und deshalb nennen sie ihn ein Gott, der heilt, Gott, der Arzt. Und Hagar hat erlebt, wie Gott sie sieht und nennt ihn, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte noch kurz eine Abschweifung ins Neue Testament machen, wo es auch so ein Beispiel gibt, wo Jesus was sagt über das Gesehenwerden, über das Verborgene. Und zwar in der Bergpredigt zum Thema Gebet, Matthäus 6, ab Vers 5. Dort steht, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gehen in die Synagoge oder an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Auch da ein Beispiel, wo Gott uns sieht. Gott sieht ins Verborgene. Bei den Juden gab es vor allem drei Hauptgebetszeiten, morgens, mittags und abends. Und eigentlich sollten sie diese Gebete immer in der Synagoge oder die Gebete sollten in der Synagoge stattfinden. Wenn man aber jetzt aus irgendeinem Grund verhindert war und noch nicht zu Hause war und noch nicht in der Synagoge, dann war es auch möglich, unterwegs diese Gebetszeiten durchzuführen. Also man hat dort gebetet, wo man gerade war. Und bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die haben sich gerne so hingestellt, dass jeder sieht, dass sie beten. Dass jeder sieht, dass sie inbrünstig beten und dass sie fromm sind und ihre Gebetszeiten ernst nehmen. Und eigentlich, so sagt Jesus, ist denn gar nicht so wichtig, was sie beten, sondern Hauptsache die Leute sehen das. Und Jesus sagt, das ist ihr Lohn dann schon gewesen. Dieses Gesehenwerden von Menschen ist ihr Lohn. Das ist ihre Anerkennung, die sie bekommen. Aber das Ganze ist nur eine Show. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid nicht so heuchlerisch wie sie. Denn es nur um die Anerkennung der Menschen geht. Geh vielmehr in dein stilles Kämmerlein zum Beten und mach die Tür zu. Im ersten Jahrhundert war mit der Kammer die Speisekammer gemeint, die auch das einzige Zimmer im Haus war, wo man zumachen konnte, damit die Viecher nicht an die Nahrung gehen und so weiter. Und das hat auch keine Fenster gehabt und da sollten sie reingehen und beten. Wer sich zum Gebet dorthin zurückzieht, ist quasi unsichtbar für die anderen Menschen. Jesus sagt damit nicht, keiner darf merken, wenn du betest. Es geht nicht um Geheimhaltung des Glaubens oder eben vom Gebet. Es geht darum, dass wir im Gebet mit Gott im Gespräch sind. Wenn du alleine in deinem Kämmerlein betest, dann kannst du sein, wie du bist. Und so kannst du, ohne dich zu verstellen, vor Gott kommen. Es geht um Gott, um dich in deiner persönlichen Gebetszeit. Du musst keine frommen Phrasen dreschen und bestimmte Formulierungen auswählen, vorfertigte Gebete runterleihen oder so irgendwas. Das kann zwar helfen, vorgefertigte Gebete, aber es ist kein Zwang. Gott weiß, was du brauchst. Gott sieht, was du brauchst. Und darum kannst du selber sein vor ihm. Und Jesus sagt oder Jesus verspricht, der Gott, der dich sieht, der sieht in dieses Kämmerlein, der sieht sogar ins Herz hinein. Und er sieht deine Bedürfnisse und deine Wünsche, deine Sehnsüchte, er sieht das alles. Und er verspricht eine Belohnung. Und ich glaube, eine Belohnung, ich weiß nicht, ob es noch mehr Belohnung gibt, aber ich glaube, eine Belohnung von diesem Ganzen ist dieses Gesehenwerden an sich. Unser Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Unser Grundbedürfnis, dass unsere Sehnsüchte gesehen werden. Und Jesus sieht die. Und er kann sie uns erfüllen. Er kann uns, ja, unsere Sehnsüchte erfüllen. Und er sieht dich mit deiner Freude, mit dem, was dich glücklich macht. Er sieht dich mit dem, was dich traurig macht. Er sieht dich mit den Zweifeln, mit den Sorgen, mit den Ängsten. Das alles sieht er. Und Jesus sagt auch noch, ihr müsst nicht plappern wie die Heiden, wenn ihr betet. Die Heiden, die haben damals gedacht, wenn man so viel redet wie möglich, dann sind die Götter gut gestimmt. Dann muss man so viel wie möglich so ablabern. Und auf dem Areopag in Athen waren ja die ganzen Altäre für die Götter und dann war ein Altar für den unbekannten Gott. Den hat man auch noch angebetet, wer auch immer das ist, damit man ja nicht einen Gott vergisst, der dann sauer wird und dem auch noch viele Worte ins Ohr reinbeten. Und auch da sagt Jesus, Herr, ihr Vater, sieht doch, was ihr braucht. Er will von euch gebeten werden, aber er sieht doch, was ihr braucht. Dann sagt ihm doch einfach, ohne lang um den Brei herumzureden. Gott ist ein Gott, der dich sieht, dich ganz persönlich in deiner Situation, in deinem Leben. Amen. Ich bete mit uns. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du uns siehst. Wenn man die ganze Welt anschaut, das Universum, das du geschaffen hast, dann sind wir Menschen so klein, so winzig und dennoch so wichtig, dass du uns siehst. Dennoch so wichtig, dass wir dir nicht egal sind. Und du siehst, was in unserem Herzen ist, du siehst, was uns bewegt. Und mach uns immer wieder bewusst, dass du uns siehst. Dass wir nicht alleine sind mit den ganzen Sachen. Sondern dass du da bist und dass du uns weiterhilfst. Amen.